Also das unattraktivste Geschäftsmodell sind gesunde Menschen, weil man ihnen nichts verkaufen kann. Und trotzdem sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das Wohlstandsziel wäre. Ein Land, in dem Ziele nicht mehr ernst genommen werden und man nicht sagt, ich versuche mein Möglichstes, das auch zu erreichen, wo ich nicht mal, wenn ich schon davon abweiche, überhaupt noch eine Begründung gebe, wenn Abmachungen morgen nicht mehr gelten, die ich heute getroffen habe. Und wenn ich nicht mal, wenn ich mich so verhalte, mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen habe, dann ist alles verloren, was offene und freie Gesellschaften ausgemacht hat. Warum hören wir nicht endlich auf, damit zu debattieren, ob es Wachstum gibt oder nicht, sondern zu sagen, wie schaffen wir es denn, Plan B, falls es nicht mehr geht, uns eine resiliente Form von stabilen Wirtschaften zu überlegen, die nicht davon abhängig ist, immer mehr Planet platt zu machen.
Es gibt diesen Satz von Adorno: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und genau darum schauen wir heute mal nicht auf den Einzelnen, sondern auf die Rahmenbedingungen in der Politik und in der Wirtschaft. Warum kommen wir trotz besseren Wissens nicht ins Handeln? Und was braucht es jetzt, damit wir zukunftsfähig wirtschaften können, ohne den Planeten aufs Spiel zu setzen? Antworten hat Professor Dr. Maya Göpel. Sie ist Transformationsforscherin, Politikökonomin und einer der wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, Wirtschaft, Gesellschaft und Nachhaltigkeit neu zusammenzudenken. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Mit Maya zoomen wir bewusst raus und sprechen zu Anfang über die aktuelle Lage. Warum erleben wir gerade eher einen Stillstand statt einen Fortschritt? Und warum ist vielen Entscheidern die Dringlichkeit des Wandels noch nicht wirklich bewusst? In der zweiten Hälfte schauen wir dann nach vorne. Was braucht es jetzt, damit die nachhaltige Transformation wirklich gelingen kann? Wie gehen wir mit Zielkonflikten um? Wie viel ist eigentlich genug? Und warum es gerade jetzt wieder mehr Anstand in der Führung braucht? Es ist ein Gespräch, das zeigt, was sich wirklich ändern muss. Für ein gutes Leben bei geringstem ökologischem Fußabdruck. Hier kommt Maya Göpel.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Maya, schön, dich zu sehen, zu sprechen.
Hallo Jonas, ich freue mich auch.
Zu deinen Anfängen deines Studiums hast du eine lange Zeit in Malaga verbracht, konnte ich recherchieren. Ich war Anfang des Jahres dort, eine wunderschöne Stadt. Bist du eigentlich noch oft da und was verbindest du auch mit dieser Stadt?
Also Malaga habe ich nur kurz besucht. Ich war in Sevilla an der Uni, aber es ist ja nicht so weit voneinander. Malaga habe ich meinen ersten Sprachkurs gemacht tatsächlich. Aber da war ich eigentlich noch primär am Tresen unterwegs und habe mir das Geld zusammen verdient, um A, den Sprachkurs machen zu können und B, zu warten, bis das Medienstudium losgeht. Ich war aber auch seitdem wirklich selten wieder in Sevilla. Habe aber sehr gute Erinnerungen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das da ziemlich gut.
Ich finde es super da. Was sind deine Spanischkenntnisse? Die sind aber noch geblieben oder sind die auch weg?
Doch, die habe ich dann mitgenommen. Ich war noch mal länger in Südamerika dann unterwegs, auch noch mal für ein Praktikum. Aber diesen typischen Gringo-Trails, wo man so 5 Monate mit dem Rucksack auf dem Rücken unterwegs ist und dann irgendwie anfängt in Buenos Aires und irgendwann aufhört irgendwo bei Trinidad Tobago. Also das habe ich dann auch noch mitgenommen.
Ah, schön. Jetzt wohnst du in der Nähe von Berlin und was ich recherchieren konnte, du hast mit Freunden einen Campingplatz erworben am See. Wie können wir uns das vorstellen? Wie verbringt ihr dort die Zeit? Was passiert da an so einem Campingplatz, wenn Freunde so einen Platz erwerben?
Ja, ich glaube, viele Berlinerinnen und Berliner haben dann irgendwie zwischendurch immer so das Bedürfnis, doch ein bisschen mehr Natur zu haben. Und wir haben die ja auch drumherum wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und da haben wir dann irgendwann überlegt, wie finden wir eigentlich einen Ort, wo man sich so ein bisschen einrichten kann. Und dann war der Campingplatz einfach das, was damals, ist jetzt auch schon, wir haben neulich überlegt, 13 oder 14 Jahre her, im Angebot war. Und dann war aber auch klar, dann brauchen wir eine Größenordnung von Anbietenden, die eben nicht nur ein paar Familien sind. Und deshalb haben wir einen Verein gegründet, Kulturverein Neu am See. Und jetzt sind wir seitdem dabei, immer und immer wieder ein paar neue Sachen auszudenken, was man da unternehmen kann. Jetzt war gerade die Öko-Filmtour auch dort vor Ort. Aber es ist auch einfach ein großer Spielplatz für mindestens 2 volle Generationen jetzt.
Aber wie viele Menschen sind denn da so gleichzeitig? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben 32 Parteien. Eine Partei ist dann auch manchmal eine ganze Familie. Aber es ist immer ein Mensch sozusagen in diesem Verein Mitglied. Und je nachdem, wie viele man denn noch einlädt, kannst du auch an Wochenenden oder so kleinen Festivals oder Geburtstagen durchaus auch relativ voll werden. Und der Platz gibt's ja her. Also wir haben durchaus auch Bühnen und ja. Flüsse und solche Dinge. Ja.
Spannend auf jeden Fall. Maya, du hast 2019 auf der Pressekonferenz der Scientists for Future sehr deutlich öffentlich gemacht, dass wenn einmal die ökologischen Kipppunkte erreicht sind, dass wir diese Technologien nicht einfach ausstellen können, sondern es dann wirklich zu veränderten Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen kommt. Und das eben auch mit verheerenden Konsequenzen. Seitdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erleben wir immer wieder Entscheidungen in der Politik, in der Wirtschaft, bei denen wir uns irgendwie an den Kopf fassen und uns manchmal fragen, wieso denn das Ganze? Also es fühlt sich irgendwie nicht nach so einem konstanten Fortschritt an. Jetzt habe ich mich gefragt, wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, aber wie fühlt es sich für dich an, für jemanden, der so tief in dieser Wissenschaft drinsteckt, der ja auch weiß, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie wir eben nicht dem Planeten schaden. Wie fühlt es sich für dich das so an, dass wir es so schwer uns tun, das umzusetzen?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus immerhin wissen, es würde auch anders gehen, weil bei einigen ist ja das Gefühl inzwischen verbreitet, wir haben gar keine andere Chance mehr, weil das ja auch durchaus erzählt wird. Und das andere ist natürlich dann schon ab und zu in die Tischkante beißen zu wollen und zu sagen, ach, liebe Leute, ernsthaft jetzt. Und da sind besonders im Moment, glaube ich, zwei Dinge ziemlich schwierig. Also das ist mit dem Finanzkapitalismus, wie er aktuell funktioniert, halt einfach unheimlich Gegenwind gegen eine Nachhaltigkeitstransformation gibt. Es ist strukturell, aber man kann diese Strukturen ehrlich benennen und versuchen, sie zu verändern. Oder man kann halt die ganze Zeit anfangen, selber in den Strukturen sich bereichern zu wollen und dann irgendwelche Desinformationskampagnen starten oder eben die Leute gegeneinander hochjazzen. Dieser ganze Kulturkampf kommt ja nicht von irgendwo her, sondern er ist ja auch inszeniert und angespiegelt. Und auf einmal ist die Hauptidentität von Männern in Deutschland das Auto und das Steak. Das war nicht immer so. Ich finde das auch eigentlich für mein Männerbild ganz charmant, wenn ein bisschen mehr noch auf dem Platz scheinen könnte, als sich an zwei dinghaften Zufallsfunden der Geschichte im Grunde genommen aufzuhängen. Sondern da ein bisschen offener zu bleiben und zu sagen, Menschenmobilität kann doch vielleicht auch nochmal ganz anders dargestellt werden. Und auch meine Ernährung könnte ich durchaus ja im Einklang mit Tierwohl und meiner eigenen Gesundheit nochmal anpassen. Machen mir auch einige Spitzensportler und Bodybuilder vor, dass das durchaus geht.
Ja, aber wir stecken halt in dieser Transformation, du hast auch mal Zickzack-Kurs, irgendwie geht's nach vorne, geht's zurück. Aus der Forschung, aus der Transformationsforschung weiß man, Schritt 1, bevor man überhaupt über Lösungen spricht, ist ja so eine Art gemeinsame Wirklichkeitsbeschreibung. Deswegen würde ich dich jetzt einmal mal bitten, weil du hast ja schon gesagt, manchmal kursiert da draußen auch ein paar andere Daten und Fakten rum, die die ein oder anderen Menschen kommunizieren. Auf was können wir uns denn jetzt einigen oder verständigen? Also was ist gerade unstrittig? Wie ist so die Lage der Nation, die Lage der Welt, des Planeten?
Also eigentlich, ich komme ja aus dem Wissenschaftssystem und habe immer wieder dann gesucht, wie kann man das, was dort herausgefunden wird, in der Gesellschaft anschlussfähig machen. Das heißt, ich habe auch immer so Wissenschaftssoziologie und Ideengeschichte oder solche Sachen mir angeguckt, weil ich es einfach total spannend fand, zu verstehen, wie diese Weltaneignung, die unserer Spezies ja gegeben ist und uns auch wirklich ja unterscheidet von allen anderen, diese Kompetenz vorauszuschauen, diese Kompetenz Logik abzuleiten, diese Kompetenz, sich wirklich andere Sachen auch vorzustellen, so eine Fantasiebegabung, und dann durch Geschichten, die wir uns erzählen, auch so einen Raum schon mal zu öffnen, bevor er da ist. Da kommt ja dann Innovation hinten raus, ne, und Zukunftsgestaltung. Und da ist mir dann klar geworden, dass zwei Sachen total wichtig sind. Also, dass wir einmal die Naturwissenschaften von den Sozialwissenschaften ein Stück weit unterscheiden. Und ich glaube, das ist für Außenstehende gar nicht so einfach. Dann heißt es immer, die Wissenschaft sagt. Aber es gibt natürlich so etwas wie Naturgesetze, wo sich die Naturwissenschaften darum bemühen, die möglichst gut zu beschreiben. Und die verändern sich mit der Zeit, vielleicht langsam, wenn wir Menschen sehr intensiv darauf einwirken beispielsweise oder sich Sachen verändern. Aber die Abläufe, die Mechanismen, wie Physik funktioniert, wenn ich mehr CO2 reinstecke, was das für Konsequenzen hat, die werden nicht in Frage gestellt. Diese Kausalitäten sprechen wir dann davon, sondern wenn überhaupt streitet man noch, welche Größenordnung der Effekt vielleicht hat. So. Und das ist ja etwas, da kann man in dem Bereich Fakten sortieren. Und das soll nicht heißen, dass wir noch nie, jetzt kommen direkt wieder Leute mit Quantenphysik und sowas, ne, dass auch die Physik noch nicht zu Ende gedacht ist. Richtig. Aber das, was wir momentan verstehen und deshalb begreifen, wie die Naturgesetze funktionieren und uns deshalb handlungsfähig sein lassen, weil wir dieses als Rahmenbedingung akzeptieren können, das ist aktuell ziemlich klug, erstmal und rational und risikoaffin, das erstmal so anzunehmen. Und dann zu sagen, das Zweite, das ist ja menschgemachte Lösungen zu suchen. Also wenn wir mit dem CO2 das verstanden haben, da kann ich ja CO2-freie Energieversorgung mir vorstellen, entwickeln und da auch richtig rein investieren. Und dann brauche ich Ingenieurswissen. Das ist aber schon eine Mischung aus dem, was die Naturwissenschaften mir sagen und dem, was Menschen sich neu vorstellen können. Also da kommt so dieses strukturelle Neudenken im Grunde genommen rein. Und das Gleiche kommt auch bei zum Beispiel Geld. Ne? Geld ist die verrückteste soziale Innovation, ist eigentlich so eine soziale Technologie, die wir uns ausgedacht haben. Das gab es früher nicht. Dass irgendwas, was nur auf dem Bildschirm rumschwirrt, das nennt sich dann Fiat-Geld, was keinen realen Gegenwert mehr hat, für uns ein wahnsinnig dominantes Aushandlungssystem geworden ist, mit dem wir Kooperationen organisieren, Rechte zuschlagen oder eben Möglichkeiten, Dinge zu besitzen, verteilen. Das muss man sich einfach mal zwischendurch überlegen. Ne? Wir denken mal, das ist so ein dinghaftes Teil, dann ist es ein unfassbares Konstrukt, das wir uns ausgedacht haben. Und da sind auch Regelmäßigkeiten drin, aber die sind nicht naturgesetzlich. Sondern die sind tatsächlich Menschen gemacht, Menschen legitimiert und können auch viel einfacher verändert werden, wenn Menschen sich dazu entscheiden. Und das ist der erste ganz, ganz wichtige Unterschied. Und der geht manchmal besonders bei den Kolleginnen und Kollegen bei der Ökonomie so ein bisschen durcheinander. Es gibt in der Marktwirtschaft und in der Wirtschaftswissenschaft keine Naturgesetze. Es gibt Muster. Aber es ist nicht unveränderlich. Und es gibt zwar in der Aufklärung, Thema Ideengeschichte, ist das total spannend, das habe ich mir in meiner Doktorarbeit angeguckt, immer den Wunsch, möglichst nah an diese naturwissenschaftliche Verlässlichkeit ranzurobben. So Leon Walras und andere, die wollten dann wirklich, dass das genauso modellierbar ist wie mechanistische Systeme. Aber es funktioniert halt nicht ganz. Man kann möglichst nah ranrutschen, aber man muss sich klar sein, komplexe Systeme, wie sie wirtschaften sind und dann noch mit diesem komischen Faktor Mensch da drin, werden niemals in der gleichen Form voraussehbar sein und sind dankenswerterweise deshalb aber auch flexibler. Also wir können sie schneller anpassen. Und der letzte Punkt, der bei Sozialwissenschaften dann so wichtig ist, ist, dass diese Art, wie wir uns über uns selbst erzählen, wie wir sind, bei Humanities heißt das ja im Englischen, die Geisteswissenschaften, die beschäftigen sich ja mit uns selbst. Also wie wir uns die Welt aneignen, was wir sehen können, was wir nicht sehen können, welche Rolle Psychologie spielt, Emotionen spielen. Wir sind ja ein crazy Cocktail, der uns auch eine andere Intelligenz haben lässt, übrigens als künstliche Intelligenz. Und das, wie wir uns erklären, wie wir sind, hat schon Einfluss darauf, wie wir denken, was in dieser Welt möglich ist. Das nennt sich dann Second-Order-Effekt. Also, dass wir eine zweite Ableitung darüber haben. Und die Geschichten, oder die wir über uns erzählen, beeinflussen dann, was wir uns selbst zutrauen. Und deshalb ist das so ein Spektrum. Also von Naturwissenschaften über dann Ingenieurs, wo es so gemischt wird, zu Sozialwissenschaften, die sich die Struktur ansehen und dann eben Humanities, die wirklich ins Individuum gehen und versuchen, Menschsein zu erklären. Und deswegen gibt es unterschiedliche Formen, sich dem anzueignen und unterschiedliche Verbindlichkeit. Und bei dem Wirklichkeitsraum, da ist es richtig wichtig zu sagen, hier kommt diese Faktenbasis, Biologie, Physik etc. Das ist etwas, das sollten wir nicht systematisch in Frage stellen, um Macht und Interessen und andere unterdrücken zu können, legitimieren. Aber das sehen wir natürlich, dass sich das momentan bahnbricht.
Ist das der Grund, warum eben so viele Menschen gerade in diesen Positionen, die viel Macht haben und viel Einfluss haben, dass denen diese Dringlichkeit, diese Wichtigkeit gar nicht so bewusst sind, weil die entweder das ignorieren aus egoistischen Gründen oder weil die zu sehr in dieser Sparte sind, was können wir in der Wirtschaft ökonomisch alles verändern, aber gar nicht die andere Seite sehen, die Naturwissenschaft und sehen, wir können da gar keine, also wir müssen uns diesen Gesetzen unterordnen quasi.
Mhm. Also die strukturellen Effekte von den Märkten, die wir geschaffen haben und wie sie heute funktionieren, sind ja real. Also ich kann im Moment kaum eine Unternehmung dauerhaft aufrechterhalten, wenn die nicht auch einen gewissen Gewinn einbringt. Ich habe aber die Möglichkeiten, zum Beispiel Unternehmensrecht zu verändern, dass es nicht so ein Druck ist. Also wir haben ja auch geschichtlich betrachtet immer wieder Erneuerungen gehabt, dass auf einmal Corporations, also richtig große Unternehmen, eine persönliche Rechtsstatus vorm Gesetz bekommen haben. Das war eine Erfindung. Das ist durchgedrückt worden. Und das dann gibt es einen schönen Film über The Corporation, heißt der tatsächlich auch, dass wir quasi eine Personifizierung eines reinen Vertragskonstrukts vorgenommen haben, was dann vor der Rechtsprechung den gleichen Status hat wie Individuen. Und das sind ja eigentlich völlige Fiktionen, die wir dann in Strukturen übersetzen, die real von Menschen angespielt werden und genutzt werden. Und deshalb ist es für mich immer so wichtig, und deshalb finde ich das auch so spannend, ideengeschichtlich drauf zu gucken, zu sehen, wie sich diese Strukturen verändern. Dann gibt es dann eine historische Perspektive zum Beispiel auch auf Juristen und Juristinnen und Rechtsprechung. Das kommt immer so ein bisschen, wenn wir drauf gucken, denken wir, das ist auch sehr unabhängig. Das ist so schwarze Buchstaben auf dem Papier und das gilt da. Nein, aber Rechtsprechung hat ja immer mit Menschen zu tun, die interpretieren, wie bestimmte Rechtsnormen auf einem Einzelfall zu einem Urteil führen müssten. Weil jeder Einzelfall ist ein Stück weit anders. Das heißt, es gibt immer den Ermessensspielraum darin. Und das ist natürlich etwas, was bisher Menschen zum Beispiel vornehmen und mit einer bestimmten Ausbildung auch tun. Deshalb haben wir bei vielen von den Berufen, die für uns solche Entscheidungen treffen, wie man einen generellen Kodex, auf den man sich geeinigt hat, gibt es ja auch bei Ärzten und Ärztinnen, es gibt auch einen Amtseid bei Ministern und Ministerinnen, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, wie sie das umsetzen. Jetzt immer ein Ethosanteil, also eine Selbststeuerungskomponente, was mein Auftrag ist, wenn ich diese Position erfülle. Und die geht über meine privaten Interessen definitiv hinaus. Und das ist eben das Wichtige, immer wieder klarzumachen, dass wir Strukturen schaffen, die dann einer gewissen Funktion und Regelhaftigkeit auch entsprechen sollten, die uns individuell gegen Willkür und Macht durch den Stärkeren und so weiter ja auch ein Stück weit unterstützen. Das ist auch so ein bisschen die Max Webersche Theorie von Bürokratie. Dass vor dem Recht dann erstmal alle gleich sein sollen, dass erstmal die Standards für alle gelten sollen. Und manchmal, wenn man das zu rigide, also den Ermessensspielraum ganz stark reduziert, das ist ja in Deutschland so, und dann sagt, das ist so nicht vorgesehen, das haben wir noch nie so gemacht, dann wird es auch für alle so ein bisschen unlebendig. Das heißt, diese Struktur und Akteur als Zusammenspiel, das ist so ein ganz zentrales Thema in der Soziologie, ist immer wieder total faszinierend. Und es gibt dann eben neben den Wirtschaftswissenschaften die politische Ökonomie, die genau das in das Zusammenspiel von zwischen Markt und Staat reinguckt. Weil sie eben auch sagt, Märkte sind nie frei und fallen vor allem nicht vom Himmel, sondern haben immer einen politischen Rahmen und bestimmte auch Abmachungen darüber, die dann juristisch gefasst werden. Das heißt, Katharina Pistors Arbeit zum Beispiel als Rechtswissenschaftlerin hat sie aus den USA erforscht, wie sich eigentlich durch Lobbying bestimmte Finanzmarktregulierungen durchgesetzt haben, die dann halt Rechte, Verpflichtungen verteilen, aus denen heraus dann aus den Verträgen sowas wie Marktstrukturen und Abläufe entwickelt werden. Und deshalb ist es mir so wichtig, diesen Punkt immer wieder zu machen. Zu sagen, es bringt nichts, in so monolithischen Einheiten zu denken, sondern alles, was Menschen geschaffen haben, ist kontinuierlich einer Interpretation und Weiterentwicklung ausgesetzt. Und deshalb ist es so relevant, zwischendurch mit Werten und mit der Frage, worum geht's eigentlich, immer wieder zu fragen, ob uns die Strukturen gerade noch helfen, die deklarierten Ziele zu erreichen oder ob sie systematisch dran vorbeisteuern. Und es kann uns aus dem Blick gefallen sein oder das kann natürlich der Effekt sein von ziemlich krassem Lobbying.
Ja. Mhm. Ja, man hört total raus, Maya, dass es ja total komplex ist und dass man eben nicht sagen kann, es liegt jetzt an dem einen Bereich oder genau da müssen wir jetzt hinschauen. Aber ich versuche die Frage trotzdem zu stellen, weil du hast mit 14 Jahren dir schon die Frage gestellt, warum wir als Gesellschaft nicht die Welt so schaffen, wie sich die Individuen eigentlich wünschen. Und viele Menschen fragen sich ja aktuell, woran scheitert es eigentlich, dass wir eben nicht in diese Umsetzung kommen? Wo würdest du sagen, wo ist gerade dieser größte zentrale Blocker vielleicht, der eben das verhindert, dass wir diesen Fortschritt jetzt angehen, den wir ja alle so dringend brauchen?
Wenn man so aus der Transformationsforschung kommend fragt, was sind Gelingensbedingungen für Strukturveränderungen? Und möglichst eben bevor die Krise uns dazu zwingt. Das ist dieser Unterschied zwischen Transformation by Design versus by Disaster. Bei Disaster kennen wir alle. Da muss man jetzt frenetisch anfangen zu überlegen, wie geht man mit den Energieschockpreisen beispielsweise um oder eben einem angedrohten Aussetzen der Energieversorgung. Das andere wäre natürlich zu sagen, wie können wir uns frühzeitig unabhängiger machen von einer begrenzten Ressource, die auch zunehmend von weniger vielleicht freundlich orientierten oder demokratisch orientierten Akteuren auch als Druckmittel und Abhängigkeitsmittel gebraucht wird. Und dann geht es natürlich darum zu fragen, wie schaffen wir das? Und weil wir mehrere Akteure an einen Tisch bringen müssen dafür, heißt es oft das Gemeinschaftswerk. Also das haben Sie schon, es gab ja eine Energiewende-Kommission mal unter Klaus Töpfer, dem CDU-Umweltminister, dem vorherigen. Und das ist eigentlich in jeder Studie dann immer wieder, dass es ein Zusammenwirken von den Akteuren braucht, die in diesem System eine Relevanz haben. In der Forschung zu Just Transition, also einer gerechten Übergang und Strukturwandel zu gestalten, ist deshalb eben die Frage von der Beteiligung total relevant. Und wir sagen aus der Systemforschung so ein bisschen, bring the whole system in the room. Also bring wirklich alle, die direkt Betroffene sind, als Beteiligte in den Prozess rein. Was wir in Deutschland zum Beispiel gemacht haben, wir haben meistens eine Gruppe vergessen. Auch in der Just Transition Suche gab es dann, wir sind sehr berühmt für diese Partnerschaft, die dann aber zwischen Politik, Arbeitgebern und Arbeitnehmervertreterinnen läuft, Aber die Zivilgesellschaft zum Beispiel ist gar nicht mit dabei. Das heißt, alle, die nicht in Gewerkschaften organisiert sind, sitzen nicht mit am Tisch. Und gerade bei Just Transition, das ist ja stark aus der Kohle, aus den Kohlerevieren entstanden, zu sagen, wie kann man da die Übergänge schaffen in eine andere, dann auch Industriefirmen oder andere Angebote, wie diese Region eben eine neue Identität findet. Da sind ganz viele Menschen natürlich indirekt, wir nennen das in der Automobilindustrie immer die Zulieferer, aber indirekt total an diesem Standort mit diesen alten Geschäftsmodellen verbunden. Und die haben meistens gar keine Stimme. Und dann ist das natürlich etwas, wo wir merken, dass nicht nur die betroffenen Arbeitsplätze, sondern eben auch diese indirekten weiteren lokalen Verästelungen dann auch unter Druck geraten. Also wenn ein ganz großer Akteur, meistens sind Kohlereviere, gerade Braunkohle, ja nicht nur der Abbau, sondern auch die Verstromung an einem Ort, das ist richtig relevant, wenn das auf einmal weggeht. Oder bei den Automobilkonzernen, es ist bei uns ja auch sehr konzentriert auf Regionen. Das heißt, wenn sich da strukturell was verändert, dann verändert sich nicht ein Unternehmen, sondern verändert sich eine Region. Und deshalb ist das eben so wichtig, dieses Gemeinschaftswerk, die betroffen sind, zu Akteuren zu machen. Und dann der letzte Punkt, es braucht eine Verbindlichkeit. Das ist der Zickzackkurs, den du angesprochen hast. Also bei den unterschiedlichen Transformationsstudien sprechen wir bei jedem Sektor eher von mindestens 10 Jahren. Also bis du tatsächlich eine Form geändert hast, also ein Mobilitätskonzept, wie jetzt zum Beispiel Anne Hidalgo in Paris das geschafft hat, die musste ja richtig durchhalten, auch gegen den ganzen Stress. Weil wenn du anfängst, was umzubauen und die Leute sehen noch nicht die Benefits, also die Vorteile von dem, wenn es geschafft ist, aber sie sehen die ganzen Einschränkungen, die Baustellen und dass sie sich ändern müssen und ihre Routinen ändern müssen und Bewegungsmuster, dann ist das Meckern groß. Das heißt, du musst da durchziehen und durchhalten. Und jetzt sieht Paris super aus und alle sind froh und sie ist abgetreten, was ich auch klasse finde. Ich habe gesagt, ich gehe gar nicht mehr zur Wiederwahl, sondern ich habe jetzt 12 Jahre das gemacht und ich übergebe das Projekt jetzt. Und der Nachfolger zieht es weiter. Und wenn wir uns die beiden Komponenten überlegen, ich bleibe 12 Jahre dran und ich übergebe es im Guten an einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, dann sehen wir schon, was bei uns in der Politik falsch läuft. Weil da wird ja alles sofort in Frage gestellt. Und während eine Regierung schon sagt, was sie macht, ist eine Opposition dabei, die ganze Zeit zu erzählen, warum das der Untergang unseres Standortes ist und wie sie alles rückgängig machen werden, sobald sie wieder an der Macht sind. Bis hin zu, dass ja inzwischen ziemlich faktenfreies Zeug erzählt wird, nur um bestimmte Sachen wieder rückgängig machen zu können. Und das ist genau diese Verwirrung, weil dann habe ich weder das Vertrauen da rein, dass die Ziele gut argumentiert waren, also diese Wissensbasis geteilt ist, dass die Schäden, die wir vermeiden wollen, natürlich dann auch benannt werden müssen. Wenn ich sage, ich schiebe die Klimaziele weg, dann muss ich wenigstens sagen, was dann an Kosten dafür auflaufen werden. Also die Ziele sind ja legitimiert worden durch eine Kosten-Nutzen-Kalkulation und eine Risikokalkulation. Wenn ich da einfach sage, passt gerade nicht, ist nicht opportun, schieb's in die Zukunft, aber ich sage euch nicht, was das kostet, das Verschieben, sondern ich sage nur, was ich angeblich damit leichter mache durch das Verschieben, dann ist das unehrlich. Dann ist das eine halbe Bilanz. Und das ist natürlich schon der Punkt 1, dass ich das Vertrauen in die Argumentationsbasis in diesem Wirklichkeitsraum, der beschrieben wurde, riskiere, wenn ich sage, ja, schieben wir jetzt mal einfach, ohne zu sagen, was das heißt. Und das Zweite ist dann natürlich, warum sind die Maßnahmen nicht wirkungsvoll und tatsächlich auf dieses Ziel alle ausgerichtet? Das wissen wir auch in der Forschung. Also wenn es unterschiedlich oder in anderen Ländern, ne, Norwegen oder so, die sagen, wir wollen jetzt Elektromobilität, dann mache ich aber auch alle Anreize in diese Richtung, dass das jetzt funktioniert. Die haben jetzt kein Thema. Die haben, glaube ich, 97% Elektroautos jetzt. Aber hier ist es hinher, keine Ladesäulen, doch Ladesäulen. Kleinwagenprämie, nein, doch nicht. Ach, die Verbrenner und jetzt lobbyen wir wieder durch. Aber vorher hatten wir E-Autos subventioniert, das lassen wir es wieder. Also dann ist es kein Plan dahinter. Also ich brauche eine Organisation der Wirkung in die Richtung. Und dann der letzte Punkt ist dann tatsächlich eben immer wieder auch zu zeigen, wo die Fortschritte sind. Und das sind wir ja auch nicht gewillt. Weil es weder über die Langfristigkeit argumentiert wird, sondern wir jetzt schon wieder hören, oh ja, wir können maximal 3 Monate was machen, dann sind schon wieder Landtagswahlen. Das heißt, ich formuliere jetzt nichts auf der Bundesebene, was mir dann auf Landesebene der gleichen Partei um die Ohren geschlagen werden könnte. Das ist eine perfekte Paralysesituation und sehr großer Anteil darum, warum dieser Standort nicht in die Busche kommt. Das liegt nicht an der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder an Klimazielen. Das liegt daran, dass hier völlig planlos hin und her operiert wird und sich getrieben lassen, also die demokratischen Parteien sich von der populistischen Partei treiben lassen in der Themensetzung und dann auch lieber Schuldige suchen, anstatt zu argumentieren, wie für alle ein besserer Platz aussieht, wenn wir hier Strukturen verändert haben.
Wenn du das jetzt aber so extern ja beurteilst und bewertest, und du bist ja auch mit den ein oder anderen Politiker und Politikerinnen in Gespräch, was würde dir denn jetzt aus der externen Perspektive dann einfallen, wo du sagst, okay, das wäre jetzt so ein erster Schritt, um da rauszukommen, um aus diesem Zickzackkurs rauszukommen und zu sagen, hey, das ist unsere Vision, da wollen wir hin und jetzt ziehen wir alle an einem Strang, weil wir eben das Beste fürs Land, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und für den Planeten ja haben wollen.
Also im Prinzip ist es eine Entscheidung. Wir haben das ja in unterschiedlichen Kontexten gehabt, dass also Parteien zumindest gesagt haben, dass sie mal aufhören, in der Kommunikation so zu übertreiben und auch so zu personifizieren und aufzuladen. Ne, sondern dass man sachlich bleibt. Das wäre einfach schon mal der ganz fundamentale Schritt eins. Und dafür brauche ich aber auch ein Mediensystem, das das erlaubt. Und dafür brauche ich auch eine Berichterstattung, die man einen Moment Geduld hat und wo ich nicht alles, was durchgestochen wird, auch sofort bereitwillig, als ich bin der Erste, der das publiziert, raushaue. Weil ein Zwischenstand, wenn der nicht mal mehr sicher ist und dann alle wie die Aasgeier über einen Zwischenstand herfallen, und dann noch versuchen zu unterstellen, welcher Wahnsinnige jetzt für welche dieser Maßnahmen da drin zur Verantwortung steht, dann kannst du auch keine guten Vorschläge mehr entwickeln. Wie denn? Mhm. Also du musst ja erstmal den Schritt erlauben, dass Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven darauf, was jetzt die besten Maßnahmen und Wirkung wären, das unter sich aushandeln und sagen, das ist jetzt unser Kompromiss. Aber wir feiern keinen Kompromiss mehr. Die kommen aus irgendeiner Klausur raus, wenn sie es überhaupt geschafft haben, ohne es durchstechen zu lassen. Herr Merz sagt jetzt ja, glaube ich, immer Handy weg. Damit nicht gleich sofort Robin Alexander im Live-Ticker da irgendwie die Sachen rausgibt. Und dann trotzdem wird danach ziseliert und interpretiert, wer sich wo durchgesetzt hat und wer wem was weggenommen hat. Das ist überhaupt keine vernünftige Form, darüber zu sprechen, dass man in einer Gesellschaft gemeinsam nach vorne kommt und jeder was gibt und jeder was kriegt. Das ist die Essenz von Kompromissen, das ist die Essenz von Demokratie. Und das ist Reziprozität, das wissen wir auch, ist ein ganz wichtiger Wert, der in freien Gesellschaften wichtig ist, damit ich überhaupt bereit bin, etwas großzügig anzubieten in einem Moment. Die Donald-Trump'sche Dealerei ist exakt das Gegenteil. Mhm. Die ist nicht Reziprozität, sondern die ist, in jedem Moment versuche ich, dich an die Wand zu spielen, das meiste für mich rauszuholen und danach noch mächtiger dazusitzen, um im nächsten Deal noch mehr auf die Pauke hauen zu können. Und wenn es mir nicht passt, stelle ich den Deal übrigens auch wieder komplett in Frage. Donald-Trump'sche Dealerei, deshalb auch da in den Medien, warum fangen wir an, über Deals zu reden? Das ist eine Katastrophe. Mhm. Wir brauchen verbindliche Kompromisse, die in Verträgen Verlässlichkeit schaffen. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, wie sehr wir uns dann in irgendeiner Modeerscheinung aufhalten und dabei überhaupt nicht merken, was da eigentlich tiefer gelegt verlustig geht. Und das wäre wirklich das allererste, das allerwichtigste, diese Wahrhaftigkeit wieder reinzubringen, dann die Verbindlichkeit wieder reinzubringen und dann eben auch zu sagen, wenn ich abweiche von Dingen, die wir abgemacht haben, dann gebe ich wenigstens eine Begründung, anstatt zu sagen, ja, weil ich Bock habe. Also das ist dann der Umgangsform, die wir im Privaten überhaupt nicht gutieren würden. Und dann muss man sich nicht wundern, dass das in einer Gesellschaft zu mindestens Aufruhr und Misstrauen führt.
Aber wenn wir jetzt auf die Politik schauen, aber auch auf die Wirtschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal da so das Gefühl, dass viele Menschen sich vielleicht anders verhalten möchten und vielleicht auch einsehen, hey, der andere Weg ist vielleicht der richtigere, aber dann so eine Art Sorge oder Angst haben, dass wenn sie jetzt verzichten, wenn sie es jetzt anders machen, dass sie in Anführungsstrichen dadurch benachteiligt werden und die anderen, die machen ja einfach so weiter und die stehen dann besser da und die und ich habe es dann sozusagen schlechter danach. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so diese Gier nach mehr und ich will jetzt auch überall stattfinden, sondern auch ein bisschen aus der Angst getrieben. Wie schätzt du das ein und wie sehr helfen dann eben, wie du es ja gesagt hast, Verbindlichkeiten, Anreize, Verbote oder klare Regeln, dass wir sagen, hey, das ist gerecht, jetzt müssen sich alle dran halten und eben nicht nur das eine Unternehmen, die eine Partei oder.
Das ist ja der Punkt der Fairness, ne? Und der ist super wichtig. Also wenn wir überlegen, da gab es jetzt auch von Pace gerade wieder eine Studie, die ist auch auf klimafakten.de beispielsweise veröffentlicht worden, mit den 5 Designprinzipien für Politik, die Akzeptanz finden. Und da ist das mit dem Ziel und der Einfachheit drin, mit der Wirksamkeit der Maßnahmen, aber eben auch mit der Verteilung von Kosten und Nutzen, dass es dabei fair zugeht und das Gefühl, dass alle mitmachen. Und das ist ja auch das Problem gewesen, als es dann immer hieß, wir steuern alles über den Preis. Also da habe ich auch Zuschriften bekommen, wo Leute gesagt haben, Frau Göbel, also tut mir leid, solange sich die Reichen und die Politiker aus allem rauskaufen, für die ist das einfach nur ein bisschen mehr aus der Portokasse und für uns ist das ganze Leben umkrempeln, wenn das teurer wird, solange werde ich das blockieren. Und deshalb gab es ja auch in keiner einzigen ernsthaften Klimastudie die Aussage, wir können das alles über den Preis regeln. Sondern das war dann eine ideologische Zuspitzung von einem völlig überzogenen Gedanken darüber, was Märkte ausmacht. Da gibt es ja noch Standardsetzungen, ne? Dann kann ich den Preis hochziehen, wie ich will. Solange der DIN-Standard sagt, da kommt mir nichts außer irgendwie Beton rein, dann wird die Anzahl von CO2 absorbierenden Beton bestimmen, wie viel ich wann wo bauen kann oder so. Ne? Also da sind ja viel mehr Dinge als nur ein Preissignal dabei, die Märkte organisieren. Und deshalb war das unehrlich. Und jetzt sehen wir, wie die gleichen Leute gesagt haben, wir regeln alles über den Preis. In dem Moment, wo der Preis anzieht, sagt, oh naja, komm, wir lassen es lieber wieder. Also es ist schon auch einfach unlauter. Ne? Ich kann nicht einmal sagen, ich gehe einmal komplett in das Instrument und dann in dem Moment, wo es anfängt zu wirken, sage ich, lass es uns wieder kaputt machen. Und deshalb ist das so wichtig. Also diese Verbindlichkeit, das Vertrauen, aber eben auch, dass es für alle gilt. Und da gab es dann Morgen Kommen, die machen ja auch viele so Umfragen mit Fokusgruppen, wo sie tatsächlich auch nach Werten unterteilt in so 6 Typen die Gesellschaft eingeteilt haben. Und da haben across the board, also wirklich alle, auch die Wütenden, die Misstrauischen, gesagt, wenn wir, also 60% von allen fragten, wir wünschen uns mehr Regeln und Verbote. Also dass man einfach weiß, dass damit ist jetzt Schluss. Anstatt dass man das Gefühl hat, die, die Bescheid wissen, kriegen dann trotzdem noch irgendwie ihren Weg da hinten raus. Die, die näher am Verhandlungstisch sitzen, kriegen dann irgendwie wieder eine kleine Ausnahme. Oder die, die halt einfach Geld haben, müssen nicht mitmachen. Und deshalb sind A, die Gerechtigkeitsthemen und diese Fairness-Themen total wichtig. Und vor allem eben habe ich dann erst das Gefühl, wenn es verbindlich ist, dass sich mein kleiner Aufwand in der Summe mit den anderen kleinen Aufwänden überhaupt zu einer Größenordnung zusammenbindet, die dann unser Problem in den Griff bekommen. Weil das ist ja auch das, was jetzt kommt. Naja, gut, warum soll ich mich weiter einschränken, wenn der große Tanker in die andere Richtung weiterläuft? Kann man dann verstehen. Ne? Dann braucht es schon Co-Benefits wie Autarkie im Energiesystem. Das ist ja das Schöne. Viele von den Lösungen für Klima haben ja Co-Benefits, wenn man ehrlich wäre. Also, dass man eben die Unabhängigkeit hat, dass man ganz autarke Häuser machen kann, wenn man eins besitzt, dass man aber auch kommunal tatsächlich Energiewende in Bürgerinnenhand auch wieder stärker machen könnte mit lokalen Netzen, aber eben dann eben auch sagt, es muss in Eigentumsfragen, muss es auch erlaubt sein, dass die Kommune dann Windkraftrad oder etwas anderes besitzt, also Thema Genossenschaften wieder nach vorne bringen. Oder beim Fleisch ist es ja genauso. Ist in der Ernährung der wichtigste Treiber entgegen aller planetarer Übernutzung und gegen die perverse Haltung von Tieren in unserem Land. Ich kann mich einfach anders ernähren. Es bricht mir kein Zahn aus der Krone. Es hat sogar positive Nebeneffekte auf meine eigene Gesundheit. Und da ist es manchmal wirklich an dem Punkt, wo man denkt, sag mal Leute, gibt's jetzt Menschenrecht auf Zerstörung? Also habe ich noch nicht so wahrgenommen. Wo ist denn da eigentlich inzwischen auch irgendeine ganz komische Idee von Anspruchshaltung und Renitenz normalisiert worden, für die wir uns eigentlich vielleicht, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, auch ein bisschen an den Kopf packen könnten?
Aber du hast jetzt angesprochen, es gibt ja eigentlich ganz viele Vorteile, wenn wir uns anders verhalten, wenn wir anders wirtschaften. Wenn wir jetzt in diese Wirtschaft nochmal schauen, Maja, denn ich spreche mit vielen Führungskräften und mit vielen Menschen aus dieser Wirtschaft und oft höre ich dann in den Gesprächen, ja Jonas, ich würde mich ja gerne ändern und ich würde auch gern anders handeln, aber da sind die KPIs, da ist die Renditenerwartung, die Quartalzahlen und die sind also nicht gegen diese Veränderung, habe ich manchmal das Gefühl, sondern die sind in so Zielkonflikten intern, weil sie wissen, wenn ich jetzt anders handle, werde ich jetzt nicht profitiert, sondern ne, ich werde ja gemessen an den KPIs, an meinen Zielen. Kann da ja überhaupt so eine Veränderung, so eine Transformation, die wir brauchen, kann die überhaupt stattfinden, ohne dass wir jetzt mal die KPIs in der Wirtschaft uns anschauen und sagen, hey, vielleicht müssen wir die ein oder andere verändern oder eine hinzuziehen?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja im Grunde genommen, wenn man drüber nachdenkt, auch wieder Thema einen Schritt zurück, ganz viel das Anliegen vom Green Deal gewesen. Dass klar geworden ist, dass die ökonomischen KPIs, wie sie heute sind, vom Bruttoinlandsprodukt über eine reine Profitrate oder eine Produktivitätssteigerung, die Ressourcen aus dem Blick lässt und so weiter und so weiter, uns eben gewisse Grundlagen von zukünftigen Wirtschaften und deren Nutzung und was mit der Nutzung, was durch die Nutzung passiert, völlig aus dem Blick fallen lässt, also eigentlich zukunftsblind ist und damit eben riskant. Und deshalb hat der Green Deal ja angefangen zu sagen, wie können wir Geldwerte wieder mit Realwerten rückkoppeln, weil sich die Geldwerte zunehmen seit 1970, als wir den Goldstandard aufgegeben haben, ja nochmal exorbitant, hat sich das Volumen an Geld ja wahnsinnig vergrößert. Es arbeitet nur ungünstigerweise in seiner eigenen Vermehrung in Zweit- und Drittmärkten sehr viel beliebter und kurzfristig eingesetzt, als zu sagen, ich diene der Realwirtschaft. Das sollte es aber ja ursprünglich mal. Also wenn man auf Turbine und andere zurückgeht, die viel über Geld nachgedacht haben, auch schon im 18., 19. Jahrhundert, dann ist das dieser Common Purpose, also ein Gemeingut war es eigentlich. Mhm. Ne? Und deshalb war das die Suche. Durch eine Taxonomie bei Investitionen, durch Berichte. Jetzt wäre eigentlich das nächste Wichtige, wenn ich das ernst nehme und sage, in meinem Berichtswesen habe ich gesehen, dass bei mir Risiken sind, weil ich sehr abhängig bin beispielsweise von Biodiversität, weil ich bestimmte Zutaten in meiner Supply Chain, die ich da Rohstoffe nenne, eben nur dann erneuert bekomme, wenn das Ökosystem funktioniert. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, dass wir nicht kurzfristig alles rausreißen und dann ist halt kaputt. Aber einmalig haben wir einen richtig schönen Verkaufsspree gehabt, sondern dass wir da eben in einer Form rausnehmen, die möglichst rücksichtsvoll stattfindet und auch nur in den Größenordnungen, wie es wieder aufgebaut werden kann. Das ist ja die Essenz von nachhaltigen Wirtschaften. Und da ging ja vieles hin, zu sagen, wie kriegen wir das, wenn wir das erkannt haben, erstenfalls noch ins Accounting, also bis in die Bilanzen rein, weil wir bisher ja immer diesen Twist haben zwischen Non-Financial KPIs, heißen die dann, und den Financials. Und das geht ja nur, weil wir, Thema, welche Konstrukte haben wir uns gemacht, bisher dem Preissignal erlauben, ökologisch blind zu sein. Wenn wir das änderten, und das ist ja eigentlich auch die Übereinstimmung von allen Ökonominnen und Ökonomen, egal in welchem Lager, dass sie sagen, ja klar, die Preise müssten begrenzte Ressourcen anzeigen. Und wenn man dann sagt, dann lasst uns das doch mal durchziehen, Thema CO2-Preis, dann sagt man, das können wir uns aber gar nicht leisten, weil dann geht ja die Wirtschaft kaputt. Und das ist dieser eingebaute Notwendigkeitsmodus momentan, viel angetrieben durch die Art des Geldsystems und Eigentumsstrukturen, dass wir ohne dieses Extraktive rausholen, nutzen, wegschmeißen, die Stabilität im Ökonomischen nicht halten können. Aber dann, Thema Frage, ganz am Anfang, was sind Naturgesetze und was nicht? Kann ich doch nicht sagen, die Natur hat sich gefälligst meinem Verwertungslogiken anzupassen, sondern ich muss sagen, oh, meine Verwertungslogiken sollten vielleicht mehr Rücksicht auf die Natur nehmen. Zumal wir überall sehen, dass immer mehr Zeug kaufen und immer frenetischer durch die Welt ballern, die Leute ja gar nicht zufriedener macht. Mhm. So, aber wenn das natürlich meine Peer Group macht und dass das Inszenierte im Lebensstil der vermeintlich Erfolgreichen der Republik ist und das in den Werbungen, aber auch in den Influencer-Kanälen so durchgeprügelt wird, dann denke ich ja auch, aber ja, das ist anscheinend das erfolgreiche Leben. Mhm. Und das ist ein Teil eines Überbaus, einer kulturellen Erzählung, die ich brauche, damit das ökonomische System nicht in Stottern gerät. Du darfst niemals nicht mehr kaufen wollen. Dann hast du ein volkswirtschaftliches Thema. Ja, genau. Und anstatt, dass du sagst, oh, da ist ein Strukturdesignfehler, mit dem sollten wir uns mal beschäftigen, das wäre für mich auch die allerwichtigste intellektuelle Aufgabe heute. Wir reden seit 40 Jahren über Grenzen des Wachstums und das Dilemma, dass ohne Wachstum viele ökonomische Stabilitätszyklen, inklusive auch der Sozialsysteme, dann nicht funktionieren. Warum hören wir nicht endlich auf, damit zu debattieren, ob es Wachstum gibt oder nicht, sondern zu sagen, wie schaffen wir es denn, Plan B, falls es nicht mehr geht, uns eine resiliente Form von stabilen Wirtschaften zu überlegen, die nicht davon abhängig ist, immer mehr Planet platt zu machen. Mhm. Zumal wir ja sehen, dass inzwischen mit Annexionsandeutungen und so weiter klar erkannt ist, gerade von den Akteuren, die das Ökologische leugnen, dass es planetare Grenzen gibt. Also das ist ja das Absurde. Wir reden über geoökonomische Verwerfungen und wenn man die Definition anguckt, ist die sehr physikalisch. Mhm. Da ist ja auch Geografie und Geologie und so alles drin. Das heißt, es geht um Flächen und was in diesen Flächen möglich ist und welche Ressourcen da drin schlummern und wie die sich regenerieren können. Und dann sagen wir können uns jetzt bei einer ökologischen Debatte nicht leisten, weil wir müssen erstmal Geoökonomie. Und spätestens da klappt man, wenn man mal einmal ganz in Ruhe von außen drauf guckt, wirklich ab und sagt, wie können wir das eigentlich hinbekommen, uns durch Begrifflichkeiten komplett entkoppelt von dem, was tatsächlich stattfindet, weiter diskutieren. Also das ist tatsächlich für mich inzwischen so ein Konundrum, wo ich denke, das ist schwierig, ja, es nervt und es wird strukturell echt hart. Wir haben historisch noch keine guten Beispiele gehabt, wo wir Verteilungsfragen friedlich gelöst haben. Mhm. Besonders wenn es nicht mehr mehr wurde, sondern es darum ging, dass welche wieder was abgeben könnten, müssten. Aber dann zu sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich schalte wieder alles stumm, ich drehe das zurück, damit wir das nicht machen müssen, bis dann die Transformation by Disaster kommt. Das ist ein bisschen eine Kapitulation vor unserer eigenen Spezies und ihrem Potenzial.
Ja, ich wollte dich nämlich auch fragen, ob dieses Wachstum, viele Unternehmen streben ja Wachstum an, ist eine KPI, die alle danach wird bemessen, warst du gut oder nicht als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin, ist Wachstum in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich? Weil wenn ich mir vorstelle, dass momentan wachsen ja die Schwellenländer sogar noch stärker als die Industrieländer, also wenn alle Länder quasi versuchen zu wachsen wirtschaftlich, also irgendwann, aufgrund der planetaren Grenzen, gibt's ja irgendwann eine Obergrenze. Und da habe ich mich gefragt, können wir alle wachsen oder sollte es nicht eher darum gehen, du hattest das, glaube ich, in einem Interview mal wunderschön gesagt, dass es eher um diese optimale Größe doch gehen sollte. Also wo ist vielleicht ein genug und eine optimale Größe, wo alle Strukturen, die Gesellschaft, die Wirtschaft noch super funktionieren, auch die Nachhaltigkeit, der Planet, aber wir eben auf dieser Ebene erstmal bleiben. Also wie siehst du das? Wachstum, ja oder nein?
Ich verweigere mir die Frage, weil ich finde, die führt am Thema vorbei. Weil wir eigentlich, also die Fortschrittsformel muss ja sein, beste Lebensqualität bei geringstem ökologischen Fußabdruck. Mhm. Und ich würde für uns eigentlich in Anspruch nehmen, dass wir das auch schon machen, bevor uns die Hütte um die Ohren fliegt. Warum ist unser Design-Ethos nicht Müllvermeidung? Ich meine, das ist so unschön und so schrecklich. Und wir können es anders, wenn wir die Kostenstrukturen das erlauben würden. Ne? Also Leasingmodelle, Zirkularitätsmodelle, Mehrfachnutzung, überhaupt nutzen statt besitzen. Mobilität heißt, ich kann mich von A nach B bewegen. Nicht, dass ich 95% in der Gegend rumstehende Blechhütten überall parke, mhm, die dann den Innenstadtraum zumüllen und die Wege blockieren und den Menschen aufnötigen, erstmal 30.000 Euro plus in diese Blechhütte zu versenken, damit sie dann ab und zu einen Kilometer damit vorpflanzen kann. Also du würdest niemanden als Designer von außen drauf gucken, wenn du sagst, mach mal Mobilität, individuell, sicher und platzsparend, würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, alle sollten ein Auto haben. Never. Das heißt, du musst ja immer gucken, wenn das die Antwort ist, was war die Frage? Mhm. Und dann war die Frage nicht, mach mir ein gutes Mobilitätssystem, sondern hey, Autos sind faszinierend. Hauen wir jetzt raus, ist ein super Geschäftsmodell. Das hat zu dem Zeitpunkt, als wir noch viel Fläche hatten und wenig Autos, voll funktioniert. Aber jetzt hat sich's halt umgedreht. Viele Autos, mhm, wenig Fläche und die meisten von denen stehen rum. Das heißt, füllen ja nicht mal ihren Zweck, sich fortbewegen zu wollen. Und dann muss ich ja irgendwann sagen, aha, ist die Frage noch richtig gestellt? Und damit komme ich dann raus aus der Wachstumsdebatte und sage, was ist denn eigentlich die eigentliche Wohlstandsdebatte? Weil dann frage ich mich, was sind die Bedürfnisse, auf die wir die besten Lösungen entwickeln? Und da sind wir dann eigentlich bei einer begrenzten Zahl. Also ne, kann man die Maslow'sche Bedürfnispyramide nehmen oder man kann Manfred Max Neef nehmen. Der sagt, dann wird man viel kreativer, weil man dann unterschiedlichste Bedürfnisbefriedigungsstrategien entwickeln kann, die dann in angesichts der sich verändernden rezessiven Grundlagen natürlich sich auch anders darlegen und gestalten. Aber das ist ja dann eine Frage der Ingenieure, des Designs, unserer Alltagsstrukturen, unserer Lebensstilfragen und nicht eins, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Und ein ökonomisches System sollte Mittel zum Zweck sein. Also da sollten wir uns die weiteren Definitionen von Finanzkapital, von Eigentumsstrukturen, von vielleicht wieder geduldigem Kapital, ne, was langfristig, mhm, in den Unternehmen gebunden bleibt und sagt, wir machen so einen Transformationsprozess mit. Wir sehen, dass es eine Umbau des Geschäftsmodells in Leasing braucht, anstatt alle müssen immer mehr Produkte kaufen. Es ist alles möglich, man muss es eben wollen. Und für einzelne Unternehmen ist es schwer, das innerhalb von Marktstrukturen durchzuziehen, die insgesamt den Normalitätsschub weiter in Richtung rausreißen, möglichst viel davon absetzen, wegschmeißen, drücken. Mhm. Da ist das Anreizsystem, da ist das Geschäftsmodell, da ist die Wachstumsdefinition und alles Mittelfristige und Langlebige ist dann im Zweifel nicht besonders attraktiv als Geschäftsmodell. Also das unattraktivste Geschäftsmodell sind gesunde Menschen, weil man ihnen nichts verkaufen kann. Keine Prothesen, keine Behandlung, keine Wellness-Retreats, kein nichts. Und trotzdem sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das Wohlstandsziel wäre. Das wirklich richtig gute, gesunde, zufriedene Menschen tatsächlich das Ziel einer Gesellschaft sein sollten und nicht irgendwo Tonnen an Geldvermehrung. Mm. Kostet es, was es wolle.
Ich habe letzte Woche noch mit Ranga Yogeshwar gesprochen und der hat auch so ein bisschen in die gleiche Richtung argumentiert, so diese Frage des Konsums sozusagen. Ist das noch die Frage, die wir uns stellen sollten? Und wenn ich dir jetzt auch so zuhöre und vielleicht geht's ja den Zuhörer und Zuhörerinnen genauso, es hört sich ja gar nicht danach an, dass wir jetzt irgendwo eine kleine Anpassung oder so tätigen sollen, sondern dass wir jetzt irgendwie statt links, rechts gehen, sondern das hört sich ja schon nach einer großen Veränderungen an, von Geschäftsmodellen, von, in Anführungsstrichen, den Regeln, den Anreizen. Wie groß siehst du das? Oder um da jetzt auch ein bisschen praktischer zu werden, wer und was sind dann so die ersten Schritte jetzt, um das so ein bisschen in Gang zu bringen, dass im Bestfall, so stellst du dir das ja, glaube ich, auch vor, dass so ein sozialer Kipppunkt erreicht wird, wo dann alle sozusagen am gleichen Strang ziehen und wir dann in die, ja, in die Zukunft gehen?
Also das zusätzlich herausfordernde heute ist, ungleich einer Zeit vor 4-5 Jahren noch, wo man globale Institutionen hatte, die ja auch den Job ein Stück weit hatten, ne? Also wenn man sich überlegt, die Vereinten Nationen sind entstanden aus dem Impetus, nie wieder so solche Kriege. Die Europäische Union, nie wieder so ein Krieg. Und dann hat man überlegt, wo sollte man kooperieren, um Konflikte unwahrscheinlicher zu machen. Und daraus sind Menschenrechte entstanden und daraus sind aber auch Abkommen entstanden und auch Ziele entstanden. 2015, die globalen Nachhaltigkeitsziele, waren ja 17 Stück, die durchdekliniert haben, wo wir überall, Transforming Our World hießen die auch, wo wir überall wirklich ein Stück weit neu denken müssen und neue Strukturen finden müssen. Das fängt an, es sollte Armut abgeschafft werden, aber das heißt dann umgekehrt die Art, wie wir es machen. Und da waren so die ersten Inkonsistenzen, wo viele darauf hingewiesen haben, muss eigentlich mit Verteilungsfragen einhergehen, die über das politisch Opportune, dann sollen die Armen halt schneller wachsen als die Reichen, hinausgeht. Weil dafür haben wir einfach nicht mehr genug. Ne? Mhm. Und das ist genau diese eine Sollbruchstelle, über die wir nicht viel reden möchten. Und gleichzeitig sieht man ja bei einigen von den sehr Vermögenden, dass es für sie ein Luxus ist, sich endlich von diesem ganzen frenetischen Zeug mal freizukaufen, mal rauszunehmen. Simplify your life. Und so, dass man irgendwie selber merkt, dass es alles gar nicht mehr so artgerechte Haltung, was wir hier machen. Ne? Und das ist so dieses Konundrum. Wie kriegen wir das hin, dass in einer ausreichenden Größenordnung darüber gesprochen wird, wie sieht das aus? Das klingt immer so ein bisschen nach Kirche. Aber Wohlstand hat viel mit dem Thema, was ist gutes Leben zu tun. Und das hat aber eine ganz klare Messung. Also dass wir wissen, unter welchen materiellen Bedingungen und Voraussetzungen Menschen sagen, sie fühlen sich in einer Gesellschaft gut. Und das ist dann nicht nur materielle Versorgung und zu Hause, ein Dach über dem Kopf, Sicherheit, gute Gesundheitsversorgung, ne? Zugang zu guten sozialen Verhältnissen. Also soziale Beziehungen sind immer total wichtig. Ein gewisses Gefühl von Kontrolle über mein Leben, wenn man so ans Humanities, an die Menschen ranrutscht. Lebensqualität hat viel damit zu tun, ob ich mich nicht total ausgesetzt fühle, sondern so eine gewisse Handlungsfähigkeit habe. Sauberes Wasser, saubere Luft gehören immer mit dazu. Und deshalb ist das eigentlich so wie im Dashboard gefasst, ja auch immer als zusätzliche Indikatoren vorgeschlagen worden. Dass man sagt, lasst uns doch mal die ökonomischen mit denen ergänzen. Und zum Teil eben aber auch ökonomische Rechnungen, die sehr dominant sind, um diese Faktoren tatsächlich auch updaten. Und das wäre natürlich total relevant, um dann auch Konjunkturprognosen und sowas mal anzupassen. Also wenn da immer noch steht, wir werden noch mehr LKWs brauchen und noch mehr Mileage und noch mehr Transport und noch mehr Straßen und irgendwas. Nur man denkt man sich, habt ihr euch mal das Flächenkataster angeguckt in Deutschland? Also wenn man es mit dem CO2 nicht so hat und so, da kann man doch einfach die Fläche in Deutschland sich angucken. Also gerade Verkehrsplanung ist doch ein relativ gutes Ding, um sich das richtig vor Augen zu halten. Ihr könnt doch nicht einfach sagen, wir werden in der gleichen Proportionalität immer weiter Straßen bauen. Also irgendwann ist halt voll. Und wir wollen ja auch gleichzeitig immer weiter Häuser bauen, und gleichzeitig irgendwo noch Nahrungsmittel anbauen und wir wollen jetzt irgendwo Energieversorgung generieren und vielleicht sogar auch neues Fracking machen. Also ich meine, Fläche ist begrenzt. Und dann muss ich ja eben irgendwann mal fragen, wie kann ich die bestmöglich so nutzen, dass möglichst viele Bedürfnisse befriedigt werden und welche ökonomischen Instrumente und Kooperation braucht es dafür. Das ist sehr regional. Es ist sehr schwierig, das in einem Weltmarkt, der komplett auf rausreißen, verkaufen, einsetzen, die Produktion und verkaufen aufgebaut ist. Und deshalb wird jetzt ja viel über Re-Regionalisierung auch gesprochen, was mit Resilienz, mit Standortsicherung und so weiter konnotiert ist und da ja auch dieses reine Marktparadigma durchaus in Frage gestellt wird. Das hat Herr Habeck ja als erstes gemacht, dass er gesagt hat, Leute, ihr könnt nicht einfach sagen, es ist billiger für uns, Chip-Komponenten und so weiter immer noch von irgendwo im Weltmarkt zu holen. Irgendwann kommen die halt nicht mehr hierhin, weil irgendein Schock ist oder weil die sagen, geoökonomisch finden wir es ganz interessant, eigentlich euch die gerade vorhin zu enthalten. Das heißt, ich muss ja eine andere als die reine ökonomische Effizienzlogik bei solchen Sachen mit reinnehmen. Und da sind wir halt gerade in Deutschland irgendwie wenig willens. Und das unterscheidet uns aber auch zum Teil von anderen Ländern. Und viel geht es ja jetzt auch darum zu sagen, wenn aus diesen globalen Abkommen jemand komplett ausgecheckt hat, wie Donald Trump als mächtigster Staat, was ist unsere Antwort? Sagen wir können uns das jetzt alles nicht mehr leisten, so wie es jetzt irgendwie an vielen Ecken kommt. Und dann können wir doch kein Rennen in die Abwärtsspirale gewinnen. Mhm. Wo sollte das Rennen hinführen? Und dann werden wir immer die Kleineren bleiben, weil die größeren Waffen liegen da. Und das heißt, die Antwort müsste ja sein, zu sagen, nein, Europa, und Mark Carney hat ja dazu eingeladen mit Kanada, der hat ja auch Nachhaltigkeit drin gelassen, hat Demokratie, hat Freiheit, hat Wissensbasis drin gelassen, dass wir eben nicht blind schalten, sondern wirklich sagen, hier wird aufgeklärt über die Konsequenzen von Handeln, dass diese Allianz der mittelgroßen Länder im Grunde genommen jetzt einen eigenen Antwort braucht. Mhm. Und dann eben gucken kann, wer zieht mit. Also es ist plurilateral, wie es dann so heißt, anstatt multilateral oder global. Also Multi ist ja viele und da muss man mal gucken, ab wann Pluri und Multi kippt. Aber du wirst im Moment eben nicht davon ausgehen können, dass es wirklich globale Abkommen weitergibt. Aber wenn ein Donald Trump die halbe UN nicht nur beleidigt, sondern diskreditiert und sukzessive überall rausgeht, wo er vielleicht mal was geben müsste und alle anderen Abkommen weiter sich reinsetzt, um für sich das Maximum rauszuholen, dann weiß man, das ist ein, ähnlich wie Viktor Orban das in der EU gemacht hat, ein Mitglied, was kein Partner mehr ist. Mhm. Und da muss man ja irgendwann eben auch fragen, wo braucht es dann traurige Antworten, weil wir alle uns das anders gewünscht hätten, aber welche, die meine eigene Souveränität überhaupt tatsächlich wieder nach vorne brächten. Aber diese Idee, dass wir Zukunft sichern können in einer hochökonomisch effizienten Form, ist völlig absurd.
Was braucht es denn stattdessen? Also was würdest du dir jetzt wünschen von den Führungskräften in der Politik, aber auch in der Wirtschaft? Also worauf kommt es jetzt an?
Ich glaube, das sind auch drei, also ich fange mal von den Werten an. Das ist wirklich Wahrhaftigkeit und Anstand sind gerade die Dinge, wo ich überall merke, das war in meinem letzten Buch, das letzte Kapitel. Mhm. Und alle sagen, du hast vollkommen recht, ein Land, in dem Ziele nicht mehr ernst genommen werden und man nicht sagt, ich versuche mein Möglichstes, das auch zu erreichen, wo ich nicht mal, wenn ich schon davon abweiche, überhaupt noch eine Begründung gebe, wenn Abmachungen morgen nicht mehr gelten, die ich heute getroffen habe. Und wenn ich nicht mal, wenn ich mich so verhalte, mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen habe, dann ist alles verloren, was offene und freie Gesellschaften ausgemacht hat, ne? Thema Reziprozität und Vertrauen. Und das heißt, wenn wir sehen, dass einige der mächtigsten Akteure genau das einreißen, weil sie wissen, dann kann ich mit dem Recht des Stärkeren einfach durchregieren, dann ist das natürlich der Moment, wo wir eine Klarheit darüber brauchen, dass das eben ein anderes Modell ist. Und deshalb braucht es das, diese Wahrhaftigkeitsorientierung, diese Weitsicht, sich nicht treiben zu lassen, jetzt schnell nochmal zu gucken, kriegen wir irgendwie nochmal die Zölle vermieden für die Autoindustrie, weil und damit die gesamte restliche Volkswirtschaft inklusive unseres Digital Services und Digital Markets Act uns wegerpressen zu lassen, weil die deutsche Autoindustrie sonst ein Problem hat. Mit der Annahme, dass ich dann wieder in die USA und nach China exportieren werde, ist halt absurd. Also da sind doch Thema Geopolitik ganz andere Interessen inzwischen am Start, die sich nicht mal mehr mit Zöllen aushebeln lassen werden. Da ist dieses Zollding eine Marginalie, die jetzt im Geschäftsmodell anlandet, aber die könnte ich auch mit einer Binnenmarktstrategie der EU parieren. Das hat die EZB ja durchgerechnet, zu sagen, wenn wir uns alle in Richtung von beispielsweise Holland orientieren würden mit den Zöllen innerhalb oder zwischen den europäischen Ländern, dann könnten wir die für die Unternehmen auflaufenden zusätzlichen Kosten durch die US-Zölle parieren. Das heißt, ich kann individuelle Geschäftsmodelle schützen, ohne der Illusion anheimzufallen, dass irgendwie der Export nach USA oder China weiter anziehen wird, außer die haben da gerade ein Interesse dran, unsere Angebote dort zu haben und werden dafür auch weiter Bedingungen stellen. Also wir haben da diese Souveränität längst abgegeben. Das heißt, wie gewinne ich die in anderen Bereichen zurück und wie verhindere ich, dass die USA das weiter als Erpressungschip benutzen, um jetzt auch noch zu sagen, wir rollen euch alle Gesetzgebung zurück, die unseren Digitalkonzernen noch irgendwie Einhalt gebietet und euch eine Chance gibt, bei der kritischen Infrastruktur der Zukunft, nämlich der digitalen Souveränität, überhaupt noch mitspielen zu können. Und wir euch gleichzeitig noch die Wahlen manipulieren können und einen Überwachungsstaat, den wir bei uns gerade schon durchexerzieren, bei euch bitte gerne ausrollen möchten. Das ist irre, was da an Kollateralschaden für kurzfristige Orientierung in Kauf genommen wird. Das heißt, ich brauche die Wahrhaftigkeit, ich brauche die Weitsicht und ich brauche den Großmut. Ich brauche wirklich den Moment, wo ich mich wage, aus der Position, ich bin Manager und Managerin, mal einmal reinzustellen, ich bin Teil, Thema Gemeinschaftswerk, einer Schicksalsgemeinschaft, die sich gerade europäisch versteht. Und das ist der vielleicht größte Unsicherheitsfaktor, den wir aktuell haben, dass die, die können, auschecken. dass die, die das Geld haben, die die Möglichkeit haben, irgendwo auf dem Planeten zu residieren, das auch vor sich hertragen. Und das macht die Unsicherheit bei denen, die überhaupt niemals Migrationspunkte irgendwo erfüllen würden, so groß, dass sie eigentlich ausgeliefert sind. Und deswegen ist die Verantwortung bei denjenigen, die, ich nenne sie jetzt die Elite, ich weiß nicht, der Begriff ist ja auch aufgeheizt, aber die, die in Führungspositionen, Entscheidungspositionen, die im Role-Model-Status haben, in der Wissenschaft nennen wir sie People with high socio-economic status, ne, also mit hohem sozioökonomischem Status, die haben einfach ganz anderen Einfluss auf die Gesellschaft, inklusive der Idee, was ist jetzt die angemessene Form, Thema Anstand, sich zu verhalten. Und wenn wir dieses Wir bleiben hier nicht hinbekommen, deshalb haben wir jetzt eben ja auch gerade mit 40 CEOs von der Initiative auch gestartet, zu sagen, wir sind auch bereit, selber was für diesen Standort zu machen und schimpfen nicht nur auf die Politik, aber wir brauchen diese klaren Rahmenbedingungen von der Politik erstens und zweitens sind wir teilverantwortlich dafür, innerhalb der jetzigen Rahmenbedingungen trotzdem auch schon mal loszuwirken, dann fällt uns das aus dem Kopf. Also wir brauchen Wahrhaftigkeit, wir brauchen Weitsicht und wir brauchen diesen Großmut zu sagen, ja Gott, dann wird mein Konto ein bisschen leerer sein. Das weniger haben ist bei mir nicht mit wenig haben in irgendeiner Weise gleichzusetzen. Und wenn ich diesen Job oder dieses Unternehmen verliere, bricht mir das nicht das Genick, dann ist das tragisch, aber ich lebe noch und ich kann einen anderen Job machen. Also dass man wirklich sich mal fragt, was ist meine primäre Identität? Ist es nicht Bürgerin, Bürger, Vater, Mutter, die gerne in einem freien Land weiterleben wollen? Also sorry, wenn ich jetzt mal so ganz fundamental werde, aber das sind die Fragen, die gerade auf dem Tisch liegen. Wer wollen wir gewesen sein in so einer Zeit?
Und was gibt dir aktuell Hoffnung, diese, ich nenne sie jetzt mal die starken und reichen Big Player, ne, oder die Elite, wie du sie nennst, was gibt dir aktuell Hoffnung, die wieder ins Boot zurückzuholen? Also was gibt dir die Hoffnung, dass wir die Transformation nicht bei Desaster, sondern trotzdem noch irgendwie bei Design schaffen? Gibt es da ein paar Punkte, die dir Hoffnung machen?
Ja, also ich habe ja dadurch, dass ich mit diesen Themen rausgehe und mich damit A auf der einen Seite unbeliebt mache und fies angegangen werde, auf der anderen Seite melden sich bei mir ja all diejenigen, die das genauso sehen. Und das ist für mich gerade aktuell die allerwichtigste Botschaft, niemals zu unterschätzen, wie wichtig es ist, in Zeiten, wo es total wackelt, eine klare Linie anzubieten. Weil Kipppunkte, ne, nicht nur im Ökologischen, sondern auch im Sozialen, gibt es immer. Und weil wir Herdentiere sind, ist die Idee bei vielen so, ich laufe dann damit, wo Gewinnen draufsteht oder wo die legitime Antwort steht oder wo die anderen das auch machen, gerade meine Peers. Und das heißt, diejenigen, die den Mut haben, vorauszugehen und gerade prinzipienorientiert mal zu argumentieren, worum es geht und zu zeigen, was möglich ist, da ist das Folgen einfacher. Aber wenn es so wackelt, finden ganz viele Hintergrundgespräche da statt. Was ist jetzt das Richtige, sich zu verhalten? Und ich weiß noch nicht, wie ich mich positionieren soll. Viele warten lieber, bis irgendwie so ein bisschen klar ist, wo die richtige Seite ist, und dann stellen sich auch gern dahinter. Sind die Kipppunktmomente. Und wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch im Deutschlandmonitor ja diese Umfragen gehabt mit Transformationsoffenheit oder nicht. Auch da sind 60% der Menschen einfach erstmal ambivalent. Und das ist eine ganz klassische Größe, auch in der Systemtheorie. Dass man sagt, 60% sind so ein bisschen dieses Mittelding. So. Und deshalb ist es so relevant in den Situationen, wo eine Seite mit einer vermehrten Aggressivität sagt, wir deuten euch die ganze Idee von dem, worum es auf diesem Planeten ging, einfach mal um. Geht nicht mehr darum, möglichst gutes Leben durch gute Kooperation an Fortschrittsmodellen für möglichst alle Menschen sicherzustellen und damit eben planetare Grenzen ernst zu nehmen, sondern wir sagen, planetare Grenzen sind da, wir haben aber keinen Bock, uns hier in irgendeiner Form einzuschränken, sondern wir nutzen jetzt alles, was wir schon an konzentrierter Machtausübungspotenzialen gesammelt haben, dafür die 90% der Bevölkerung auf diesem Planeten, die wir sowieso nicht für besonders produktiv, elitär oder super finden. Das ist ja die kognitive Elite, die sich da warm läuft, wenn man so Termen ja im Grunde genommen Vordenkerin liest. Ne? Dann ist es jetzt die Aufgabe von all denen, die sagen, nee, danke, hab schon. Das haben wir schon mal gehabt historisch. Nicht so gut aufgegangen. Diese Übermenschen-Fantastereien, die sind wirklich genau der Ursprung gewesen, weshalb wir gesagt haben, das darf nie wieder passieren, weil das der blanke Horror für unsere Spezies gewesen ist, danach in den Spiegel zu gucken. Und es sind nicht wenige, wirklich nicht. Die meisten warten auf so einen katalytischen Moment, wo sie sagen, okay, jetzt ist es in Ordnung, sich da wieder hinzustellen. Und ich glaube, deshalb war diese Wahl in Ungarn auch gerade so wahnsinnig wichtig, weil das natürlich denjenigen, die gesagt haben, das wird jetzt abfahren, wir haben eh keine Chance mehr, so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Jetzt muss man mal gucken, ob sie noch brutaler draufschlagen. Aber dann ist wirklich auch die letzte Katze aus dem Sack. Ich weiß nicht, wie viele wir noch brauchen, zu sagen, dass das ist jetzt nicht mehr. Also wenn du dann noch mit denen wirklich transatlantisch so tun willst, als wären das Partner, dann kannst du vielleicht einfach dahin auswandern und gleich mitmachen, aber du musst nicht Europa mit in den Schlund ziehen.
Maja, zum Ende würde ich noch mal kurz vielleicht die Perspektive gerne ändern wollen, weil du auch immer in deinen Interviews und in deinen Berichten und Büchern ja sagst, wir brauchen auch diese gelingenden Geschichten, also die Perspektive zu ändern, was läuft denn schon eigentlich gut? Gibt es jetzt zum Ende vielleicht so eine gelingende Geschichte, ein konkretes Beispiel, wo man eben sieht, dass es gelingen kann, dass es auch funktionieren kann? Hast du da so ein konkretes Beispiel?
Ja, also wir haben ja viele Beispiele bei Mission Wertvoll zum Beispiel auf dem LinkedIn-Kanal auch gesammelt, als Geschichten des Gelingens eine Zeit lang immer zu sagen, guck mal, wir diskutieren gerade über das neue Energiesystem, wir diskutieren gerade über Gesundheit und wir machen das nicht unbedingt konstruktiv, sondern wenn wir das ernsthaft lösungsorientiert diskutieren wollten, würden wir das ein bisschen anders machen und so könnte das gehen und das sind Beispiele, manchmal aus dem Ausland, manchmal eben aus Regionen, wo es dann auch anders funktioniert. Also Circular Valley zum Beispiel in Ostwestfalen-Lippe, wo sich einfach eine ganze Region auf den Weg macht und sagt, ja, komm, wir, ich glaube, Initiator war ursprünglich mal ZF als Unternehmen. Und dann gibt es jetzt aber eben eine Fachhochschule, die mitzieht. Es gibt eine Open City Innovation Plattform. Es gibt unterschiedlichste Kooperationsvereinbarungen, sodass wirklich eine Region gemeinsam auf dem Weg ist, zu sagen, wir definieren uns hier neu. Ich finde es total klasse, in der Lausitz gibt es jetzt eben auch die Circular Valley, beziehungsweise nee, Net Zero Valley Idee. Also es sind häufig regionale Definitionen, ne, die uns über das hinauskommen lassen, was ein einzelner Player mit sich bringen könnte. Die sagen, ja, wir machen jetzt aus der Braunkohle hier den Vorreiterstandort für Net Zero. Und wir versuchen daraus eben einen Stolzmoment, anstatt dieses ihr seid abgeschrieben zu machen. Es gibt einzelne Unternehmen, die in ihrer Region sagen, ja, na klar, wir sind hier ein verantwortungsvoller Akteur und wir mischen uns dann eben auch in der öffentlichen Diskussion ein. Das ist dieses Corporate Political Responsibility, ne? Was ganz wichtig ist jetzt gerade, versachlichen, klar machen, es braucht Rahmenbedingungen, die verlässlich sind und auch zeigen, was dann eben positiv möglich ist. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also vor allem parteilose Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ist sehr interessant. Also Thema Wahlen und wie das da durchkaskadiert, sind ganz häufig diejenigen, die auf der lokalen Ebene wirklich super Sachen machen, das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen können und damit dann eben auch die Stimmen für extremistische Parteien zurückdrängen, weil sie einfach vor Ort mit den Menschen im Austausch sind. Und da hilft oft das Parteilabel nicht, inklusive dieser eingeübten Rituale. Also ich kann das aus Potsdam beschreiben. Da ist die Nascha Übel jetzt die Oberbürgermeisterin geworden als Parteilose, aber der SPD-Gegenkandidat hatte nichts Besseres zu tun, als in der Stichwahl dann die ganze Zeit zu sagen, das ist eigentlich eine Grüne, das ist eine versteckte Grüne, weil die Grünen halt keine eigene Kandidatin aufgestellt haben. Sie hat gesagt, ich finde die Frau super. Warum sollen wir jetzt noch jemanden dagegen stellen? Wie kann das schon? Wir stellen keinen eigenen Kandidaten. Und dann war es eine grüne Experimente durch die Hintertür und so. Und bei mir wisst ihr, was ihr habt. Und ich war den Potsdamern ziemlich dankbar, dass sie so krass einfach gesagt haben, mit 75% nehmen wir jetzt einfach mal die Frau, die auf ihrem Plakat stehen hat. Ich komme aus der Verwaltung, ich weiß, wie es besser gehen kann. Ich verspreche euch, jetzt laufe vom Himmel herunter, aber ich verspreche euch, dass ich mich um alles kümmere, was wir gemeinsam beschließen. Und das sind für mich so Momente, wo ich auch denke, ja, guck mal, da findet es wieder zusammen. Ne? Also die eigene Haltung, dieses anständig Antreten fürs Gemeinwohl wird dann eben auch honoriert. Und deshalb sind es häufig regionale Lösungen, die im Moment aus meiner Sicht die wichtigen sind. Und die sollten wir vielleicht auch jenseits von, oh wow, guck mal, was hier für Aktienwerte reingespült werden, ein bisschen mehr in Fokus nehmen. Also wenn das alles mit Aktienrückkaufen und Dividenden oder eben einer totalen Steuerhinterziehung im europäischen Land zum Beispiel, europäischen Kontinent durch die Tech-Konzerne entsteht, dann ist das jetzt nicht ein besonders wertvolles Unternehmen, sondern dann ist das eine besonders effektive Finanzextraktionsstrategie. Dann braucht man sich nicht wundern, warum die Reinvestitionen in die Transformation geringer ausfallen, als sie es könnten.
Aber ich fand es aber bei dem Beispiel auch mit der Politik so schön, jetzt aus Potsdam zu sehen, wie komplex eben dieses System ist, weil natürlich auf der einen Seite, wir müssen die Ökonomie anpassen, wir müssen bei der Nachhaltigkeit viel mehr noch dran gesellschaftliche Strukturen auflösen, weil man sieht ja an diesem Beispiel, darauf möchte ich hinaus, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass eben dieses Ego anscheinend, wer steht oben auf dem Treppchen, so krass dominant ist, anstatt um die Sache zu gehen. Also jetzt als Beispiel in Potsdam, es geht darum, die Stadt schöner zu machen, besser zu machen, nachhaltiger zu machen oder Bürokratie abzubauen oder zu minimieren. Aber es geht doch jetzt nicht darum, wer da oben steht, sondern es geht um diese Sache. Also das vermisst du auch ein bisschen, oder? Im Diskurs, dass es eben mehr um diese Sache gehen sollte und nicht, Wer steht jetzt oben auf dem Treppchen?
Total. Also ich habe da die Helden-Epos in dem Buch Wir können auch anders, das ist ja so ein System-Thinking-Buch, wirklich auch gesagt, wir müssen in der Art, wie wir über Heldentum sprechen, mal fragen, was das eigentlich normalisiert. Weil wir ja gerne die Elon Musks, Jeff Bezos und so weiter, das Buch ist 22 erschienen, da war das noch nicht, also schon genauso, die eigentlich alles, was sie haben, so investieren, dass sie Systeme bauen, wo sie oben sitzen und dann den anderen sagen können, was richtig ist, was effizient ist, was Work Ethic ist. Dann heißt das auch die Jeff Bezos Akademie und du sollst jetzt ein Mindset kriegen. So, ich denke, bitte nicht. Und dann gibt es eben andere, die, es ist so das System Leadership. Also da geht es wirklich darum, und das brauchen wir für Demokratien. Weil das eine ist ja, und das ist der Traum, ne, von der Dark-Mager-Bewegung und von den Vordenkern dahinter, ein fetter CEO durchregierend jetzt mal das Land wieder aufräumen. Aber das geht ja nur autoritär. Das heißt, die andere Variante, demokratisch, liberal, durch viele unterschiedliche Menschen, die an einem Strang ziehen und dadurch das Land nach vorne bringen, da brauchst du eben diese andere Geschichte, dann brauchst du dieses System Leadership. Und das hat das Wir viel mehr im Fokus und das fand ich total spannend. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Wer da so reinfällt, das war zum Beispiel die Ex-Frau von Jeff Bezos, ne, Mackenzie Scott, die gesagt hat, ich nehme dieses ganze Geld, wo sie auch selber formuliert hat, das ist falsch. Also in dem System ist etwas falsch, dass einzelne Menschen so irre viel Geld besitzen. Und hier ist noch wichtig anzumerken, sie hat das ja alles mit gestartet. Ne? Also sie ist ja Mitgründerin von dem ganzen Kram gewesen, war mit in der Garage. Und jetzt vergebe ich dieses Geld an Akteure, die besser wissen als ich, wie man in diesem System Verbesserungen hinbringt. Und ich mache das ohne viele Vorgaben. Ich beobachte einfach, wer Community Banking, dies, das, wirklich tolle Sachen macht, um dieses System zu reparieren. Und dann sage ich, ich möchte, dass ihr die Fähigkeit habt, mehr davon zu haben. Aber ich gebe euch nicht vor, wie ihr es zu machen habt. Weil ihr habt ja schon das Mindset, das funktioniert. Und das ist eben System Leadership. Und das sehen wir ganz stark ja auch in den kulturellen Unterschieden heute. Welche Unternehmen sich schneller anpassen können, sind meistens die, wo stärker durchlässig darüber geredet wird, wo wollen wir wirklich hin, ist es transparent, macht man sich auch die Mühe, eine gute Kommunikation hinzubekommen, geht die aber auch von unten nach oben. Also kein Unternehmen ist bürokratischer und im Zweifel labiler als dies, wo die CEO-Ebene sich nichts mehr sagen lässt oder die darunter Angst haben, was passiert, wenn sie einen Fehler machen. Weil dann wird alles schön geredet. Mhm. Und dann hast du überhaupt gar keinen wirklichen Thema Feedback-Loop, Informationstransfer, der dich eigentlich voraussehen lässt, wo es vielleicht hakt. Und deshalb ist diese Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und welche Kultur vorherrscht, für agile, offene, lebendige Systeme halt total wichtig. Und dann ist System Leadership die viel größere Kunst, weil ich nämlich nicht da oben sitze und sage, ich kontrolliere die Waffen, ich kontrolliere das Geld und ich gebe dir vor, sondern ich habe eine Vision, ich habe eine Idee, ich inspiriere dich. Und dann kommen wir vorwärts mit Audrey Tang, hat das super gesagt, die ehemalige Digitalministerin aus Taiwan, die ja wirklich Digitalisierung zum Vertrauensaufbau und zu effektiver Demokratie benutzt hat. Sie hat gesagt, we don't need chain souls, we need chain reactions. Also wir brauchen keine Kettensäge, sondern wir brauchen Kettenreaktionen. Und das ist genau der Unterschied, dass viele kleine Veränderungen dann in der Summe diese Dynamik freisetzen. Und im Zweifel brauchst du dann viel weniger Kontrolle und es macht viel mehr Spaß.
Und da sind wir ja schon wieder so ein bisschen beim Anfang, da schließt sich jetzt so ein bisschen die Klammer, denn du hast ja schon am Anfang gesagt, wir müssen uns die richtigen Fragen stellen. Ne? Worum geht es eigentlich und wer wollen wir eigentlich gewesen sein? Deswegen sind wir jetzt schon bei der Abschlussfrage, auch mit Blick auf die Uhr, du musst nämlich gleich weiter. Wir haben immer eine Abschlussfrage, denn das Motto des Podcasts ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes machen. Und jetzt hören uns ja sehr viele Individuen zu, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, als Führungskraft oder als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin. Wenn du jetzt die Chance hättest, eine Nachricht an all diese Mitarbeiterinnen und Menschen, die uns zuhören, zu schicken, was würdest du dir wünschen, was wir ab heute, ab morgen dann anders machen? Gibt es da etwas Konkretes, was du dir wünschen würdest?
Ja, ich habe im Moment also einen vielleicht verteidigenden Satz und der ist dare to see, also sich trauen, wirklich zu sehen, anstatt so ein bisschen, ich gucke lieber weg, weil vielleicht zieht sie an mir vorbei, selbst wenn es andere trifft. Und das nächste ist wirklich auch uns als Wirks wahrzunehmen. Ja, also das kommt so aus Hans-Peter Dürr, das Quantenphysiker, der hat mir das gesagt damals, dass er gesagt hat, Maja, wir denken so dinghaft. Ne? Also Realität kommt von Res, Sache. Aber die ganze Welt ist ein Wirkungszusammenhang. Und das heißt, wir sind auch nicht Teile, sondern Teilnehmende. Und wir sind deshalb Wirks. Und deshalb nie zu unterschätzen, dass das, was wir in einer Situation tun, einen Effekt haben wird. Das heißt, auf der einen Seite, wenn wir nichts machen, wird es oft als implizite Akzeptanz dessen, was stattfindet, interpretiert. Aber das heißt, auch wenn ich was mache, dann habe ich auf jeden Fall dazu beigetragen, dass der Ablauf irritiert wurde. Im ganz konstruktiven Sinn kann das ja sein. Und dass wir uns diese Wirkfähigkeit einfach vor Augen führen und so ein bisschen sie auch positiv nehmen. Erich Fromm hat von der Angst vor der Freiheit oder die Furcht vor der Freiheit geschrieben. Ja, weil dann haben wir auch ein bisschen das Gefühl, wir haben eine Verantwortung dafür. Aber es ist das Geschenk. Das ist das Geschenk von demokratischen und freien Gesellschaften, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen, dass wir Räume gestalten dürfen, dass wir aufstehen dürfen, wenn wir das Gefühl haben, das ist jetzt noch nicht das, was wirklich geht. Oder haben wir gerade noch die richtige Frage gestellt? So, dass wir uns den Raum nehmen. Und wenn wir das freundlich machen, mit freundlicher Penetranz, wirklich gerade in solchen Umbruchzeiten nicht drüber wundern dürfen, wenn viele davon auch angesteckt werden.
Genau, da sind wir bei der Freundlichkeitskette oder bei der Kettenreaktion wieder, die dann in Gang kommt. Von daher, Maya, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast einige Bücher geschrieben. Es gibt zahlreiche Interviews von dir, wenn man noch mal mehr erfahren möchte. Dein aktuelles Buch, du hast es auch erwähnt, Werte, ein Kompass für die Zukunft. Da kann man auf jeden Fall noch mal nachlesen, wenn man mehr über Anstand und über die Heldengeschichte vielleicht auch erfahren möchte, beziehungsweise über die Wahrhaftigkeit, also welche Werte wir jetzt brauchen. Du hast einen eigenen Podcast, neuerdings, Neudenken heißt der. Ich finde ihn super inspirierend, spannende Gäste. Du sagst selbst, bisschen nerdig, aber ich finde, hier und da brauchen wir auch diese Nerdigkeit. Von daher finde ich, da kann man auf jeden Fall auch reinhören. Und wenn man dich unterstützen möchte oder dein Team, es gibt das Netzwerk Mission Wertvoll oder die Initiative Wertvolles Wirtschaften, da kann man auf jeden Fall auch mal sich schlau machen beziehungsweise sich reinlesen. Ich glaube, das war alles, was ich noch zu sagen hatte. Oder gibt's noch ein aktuelles Projekt, eine Initiative, von der ich noch nichts wusste, die du jetzt gerne nennen möchtest, Maya?
Nö. Also in dem Raum wirklich, dass Wirtschaft als eigener Akteur gerade sich einmischt in was sind gute politische Rahmenbedingungen, da sind wir, glaube ich, ganz gut gerade auf dem Weg. Das freut mich sehr. Und Neudenken macht mir tierisch Spaß, weil man da einfach wirklich in Ruhe eine Stunde lang mit anderen SozialwissenschaftlerInnen darüber redet, warum die Sachen so zusammenhängen, wie sie es tun und wie wir was ändern könnten, damit es einfacher wird. Also wenn man ein bisschen Bock hat, Hintergrundwissen anzusammeln, ist das hoffentlich eine ganz gute Darreichungsform.
Ich werde reinhören und reinschauen in den nächsten Folgen. Vielen Dank, Maya.
Dankeschön.